Und im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Hochbegnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über seine Rede und dachte bei sich selbst: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und seines Reichs wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im sechsten Monat, von der man doch sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, himmlischer Vater, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, ihr Lieben, das Jahr geht zu Ende. Es ist unübersehbar. Die Adventszeit ist auch schon vorgerückt. Die dritte Kerze brennt. Und wir sehen hier auch schon diesen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum. Ich habe mich gleich gefreut, als ich hier reinkam. Weihnachten steht vor der Tür. Wir können ihm schon fast nicht mehr entkommen. Und es ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch wieder wie jedes Jahr. Das Weihnachtsfest kommt völlig überraschend. Und man muss sich da nochmal alle Zeit nehmen, um das noch alles hinzubekommen, was da noch vorzubereiten ist. Im Grunde ist aber alles schon gut durchgeplant. Es wird alles so kommen wie jedes Jahr. Es wird alles wieder genau hinhauen. Alles wie gehabt, alles wie geplant. Ich denke, die Maria hat damals auch gedacht, es ist alles geplant, es wird schon alles hinhauen, es wird schon alles genau so kommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Maria war ein ganz normales Mädchen. Sie lebte in Galiläa, in der Provinz, in einem Örtchen namens Nazareth, wie wir aus dem Gespräch der Jünger Philippus und Nathanael aus Johannes Evangelium Kapitel 1 wissen, hat man sich damals schon gefragt, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Nazareth war wahrscheinlich ein Dorf wie mein Heimatdorf auch. Also nichts, was jetzt besonders erwähnenswert wäre. Die Maria wird wohl dem Geschlecht des Königs David entstammt sein, aber wie wir aus der Volkszählung ein paar Monate später wissen, war das in dieser Gegend jetzt damals auch nicht so wirklich was Besonderes. Da gab es sehr viele. Nazareth liegt ganz weit weg von den Zentren, von den Städten, wo die Politik gemacht wird. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich wie bei mir hier im Brenztal. Ob sie sich jetzt für Philosophie interessiert hat, das wissen wir nicht, aber sie scheint durchaus auch eine sehr realistische Einstellung zum Leben gehabt zu haben. Sie ist verlobt mit einem Zimmermann, dem Zimmermann Josef, der wahrscheinlich schon ein gutes Geschäft hat, denn er kann einen Haushalt vermutlich ernähren, sonst hätte er sich keine Frau gesucht. Maria wird heiraten. Alles ist wohl schon geplant. Wahrscheinlich wartet sie nur noch darauf, dass ihr Verlobter das Haus hergerichtet hat. Ich kann mir auch denken, nicht jede Junggesellenbude ist für eine Frau geeignet. Und so wird Maria eben jetzt noch im Haus der Eltern gelebt haben. Und wir können davon ausgehen, dass die Eltern und die älteren Brüder wahrscheinlich sehr auf sie aufgepasst haben. Ganz normal, alles wie gehabt, ohne Überraschung. Doch dann das Unfassbare. Da kommt ein Engel ins Zimmer, in diesen Schutzraum hinein, in den niemand kommt. Der Engel kommt und begrüßt sie. Hochbegnadete, gegrüßt seist du, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit ihr, mit, wie mit all den großen Helden des Alten Testaments. Abraham, Isaak, Jakob, David und wie sie alle heißen. Plötzlich wird Maria in eine Reihe gestellt, mit der sie nie gerechnet hätte. In der Reihe der großen Helden. Gottes gute Botschaft von der Nähe und seiner Hilfe, die rauscht plötzlich mitten rein in den Schutzraum ihres Zimmers. Marias Leben, das so beschaulich aussah, ist plötzlich völlig durcheinander. Ohne jede Vorwarnung kommt da was ganz Neues. Ja, in Jerusalem, im großen Tempel, vielleicht noch in der örtlichen Synagoge oder vielleicht noch im Gemeindesaal. Ja, da rechnet man damit, da kann es sein, dass Gott zu einem spricht, aber doch nicht bei ihr zu Hause. In den Kirchenbau, da gehört das Heilige hin, da kann man es gottesdienstlich feiern, da kann man es im Prinzip auch zähmen. Aber in ihrem eigenen Zimmer, das rückt ihr richtig nahe. Maria ist überrascht, sie ist erschrocken. Das passt alles überhaupt nicht zu ihr, das passt nicht in ihre Lebenswelt. Sie hat Angst, das ist ja auch klar, da steht jemand plötzlich in deinem Zimmer. Was kann da alles passieren? Maria bleibt da logischerweise erstmal vorsichtig. Wie hätte ich reagiert, wenn ich an Marias Stelle gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, ich hätte auf jeden Fall an meinem Verstand gezweifelt. Ich denke da an Helmut Schmidt, unseren Altbundeskanzler, der mal gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Dass Gott konkret ins Leben reinspricht, das ist in der Welt einfach nicht vorhergesehen. Das passt nicht zur Planung, das ist nicht vernünftig. Dass so etwas geschehen kann, das ist vernünftig nicht nachvollziehbar. Bis ich es plötzlich selbst erlebe. Natürlich, jemand anderes kann mir toll erzählen, was er alles geistlich erlebt hat. Das ist wunderbar, aber es bleibt doch immer was Getrenntes von mir. Wenn ich selbst damit konfrontiert werde, wenn es direkt bei mir ankommt, dann ist das was ganz anderes. Dann bin ich plötzlich richtig selber betroffen. Der Engel muss Maria deswegen erstmal beruhigen. Fürchte dich nicht. Ich denke, Engel sind es gewohnt. Die Bibel ist voll von solchen Berichten, die Engel passen einfach nicht in unsere Lebenswelt. Sie sind nicht begründbar und sie lösen überall erstmal Erschrecken aus. Bei Hirten auf dem Feld, bei Königen, sogar bei Josef, als ihm dann ein Engel erscheint. Der Engel hat seinen Auftrag. Der Engel ist ein Bote für Gott. Der Engel ist nicht Gott selber. Das muss immer klar sein, auch wenn manche Menschen lieber an Engel glauben als an Gott. Der Engel ist nur der, der die Botschaft bringt. Er ist nicht der, der die Botschaft schafft. Und die Botschaft, die hat es dann immer in sich. Die Botschaft von Gabriel ist ein Paukenschlag. Und ich denke, wenn sie nicht so ein Paukenschlag gewesen wäre, hätte sie auch nicht von einem Engel überbracht werden müssen. Ich habe mir dann auch gedacht, wenn ich eine geistliche Erkenntnis gewinnen kann, weil ich eben ein christliches Buch lese oder weil ich mit meinen Glaubensgeschwistern rede, dann brauche ich ja vielleicht keine Engelserscheinung. Aber es braucht eine Engelserscheinung, wenn es wirklich was Tiefes ist, was mich wirklich umschmeißt. Und in Marias Fall ist es ja auch etwas, da wäre sie selber nie drauf gekommen. Und ich denke, auch ein Priester wäre da niemals drauf gekommen. Maria wird einen Sohn bekommen. Das ist jetzt noch nicht so besonders. Aber was dieser Sohn sein wird, er wird der Sohn des Höchsten sein. Er wird Gottes Sohn sein. Und sein Reich wird ein ewiges Reich sein. Nicht nur für die begrenzte Zeitspanne, die in unserer Welt so vorgesehen ist. Und vor allem wird seine Herrschaft eben nicht sein wie die Herrschaften, die wir in der Welt kennen. Sie wird eben nicht darauf ausgelegt sein, andere zu drücken, auszubeuten oder Gewinn zu scheffeln. Seine Herrschaft wird gerecht sein, so gerecht sein wie Gott. Und natürlich, das klingt wunderschön, das klingt romantisch. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und Maria zeigt dann auch gleich, sie kann realistisch denken. Sie zeigt, dass sie eben nicht dumm ist. Sie fragt einfach nach. Ja, wie soll denn das zugehen? Sie weiß ja nicht mal von einem Mann. Sie weiß ja, wie man schwanger wird und dass das ohne Mann halt schwierig wird. Das ist nicht möglich. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist unvernünftig. Ja gut, dass da ein Engel kommt, das kann Maria noch akzeptieren. Aber was er sagt, das kann sie nicht mehr akzeptieren. Das kann sie nicht glauben und das muss sie hinterfragen. Und ich habe mir dann auch gedacht, sie ist hier auch ein Vorbild für viele Menschen, die eben ein Problem haben zu glauben. Ich habe da auch mal mit jemand gesprochen, der hat mir gesagt, dass er sein ganzes Leben gehadert hat mit dem Christentum, hat viel gelesen, Kirchengeschichte studiert, was sich da alles angesammelt hat an Skandalen und Bösem, das Böse in der Welt. Und das hat eben bewirkt, dass er gezweifelt hat an Gott. Wie kann denn das alles sein? Was kann das für ein guter Gott sein, wenn er eine Welt schafft, in der eben dieses Böse vorkommt? Wie kann er eine böse Regierung zulassen? Und so war das für ihn nicht einfach mit dem Glauben. Diese Fragen hat er gestellt und solche Fragen sind ja auch erstmal legitim. Gott lässt sie zu. Und auch bei Maria fordert Gott ja nicht einfach den Kadavergehorsam. Befehl ist Befehl, jetzt mach endlich. Nein, Gott möchte auch hier Maria überzeugen. Sie soll bewusst dem Plan Gottes zustimmen können. Und dazu ist eben wichtig, dass Maria diese Fragen, die sie hat, natürlich stellt. An den Boten Gottes und darüber natürlich auch an Gott selber. Maria sucht das Gespräch. Maria bemüht sich darum, dass sie aufgeklärt wird. Sie bemüht sich, dass sie Antworten auf ihre Fragen erhalten kann. Und so kommt es dann, dass der Engel eben darauf hinweist, auf ein Zeichen, das Maria kennt. Die Tante Elisabeth ist schwanger, obwohl das biologisch ausgeschlossen worden ist. Der Engel bringt den Schluss, bei Gott ist nichts unmöglich. Ich denke mir, das kommt allerdings auf den Blickwinkel an. Denn es kommt darauf an, ob ich das, was mir passiert, auch mit Gott in Verbindung bringe. Beziehungsweise, ob ich das mit Gott in Verbindung bringen will. Wenn ich Gott von vornherein ausklammere, dann werde ich natürlich auf die Welt anders gucken, als wenn ich Gott auch in den Geschehnissen der Welt suche. Natürlich, die Schwangerschaft Elisabeths kann Zufall gewesen sein. Aber wenn ich mit den Augen des Glaubens drauf gucke, dann kann ich da plötzlich Gottes Wirken drin sehen. Und so denke ich auch an die Person, von der ich eben gesprochen habe, die am Christentum bezweifelt hat. Sie hat ein einschneidendes Erlebnis gehabt und das hat sie mit Gott wieder in Verbindung gebracht. Sie hatte einen schweren Autounfall. Und als sie dann hinterher geguckt hat, wie das Auto aussah, dann konnte sie sich nicht mehr vorstellen, wie das jemand überhaupt überleben konnte. Und dann auch noch unverletzt. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie hat damals gespürt, da war jemand, der sie beschützt hat. Und sie hat dieses Gefühl logischerweise dann doch mit Gott in Verbindung gebracht. Sie hat es auf Gott zurückgeführt, dass sie bewahrt worden ist. Natürlich kann man sagen, Glück gehabt. Aber es bleibt die Frage des Blickwinkels. Ich sage Bewahrung. Und so lässt sich Maria auf diesen Blickwinkel des Engels ein. Sie lässt sich auf diese Ansage ein. Für sie ist das ein Abenteuer mit ziemlich ungewissem Ausgang. Wir haben ja gehört, wie wird die Familie reagieren? Wie wird das Dorf reagieren? Wie wird auch der Verlobte Josef reagieren? Sie können ja diese Botschaft des Engels im Prinzip gar nicht glauben. Das passt nicht in Ihre Lebenswelt. Gehen Sie davon aus, dass Maria nur einen Fehltritt kaschieren möchte? Maria kann es ja zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Aber sie setzt ihr Vertrauen auf Gott. Sie ist erfüllt von ihrem Vertrauen auf Gott. Und sie geht davon aus, Gott wird wissen, wie er es zu einem guten Ende führen kann. Sie kann es jetzt noch nicht sehen, aber Gott wird einen Weg finden, der es zu einem guten Ende bringen wird. Noch ist die schöne Planung vielleicht im Chaos, noch sieht's wie ein Berg aus, den ich niemals erklimmen kann. Alles hätte doch so schön einfach sein können. Und nun muss sich plötzlich die Familie völlig neu finden. Natürlich muss der Mann Josef sich auch erst mal damit abfinden, dass er dann eben in der Familie nicht mehr ganz die erste große Rolle spielen kann. Es wird ganz klar sein, dass das der Sohn sein wird. Maria lässt sich drauf ein auf dieses Abenteuer mit Gott. Was sagt sie da so schön? Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das klingt jetzt vielleicht passiv oder schicksalsergeben, aber das ist es nicht. Maria sagt hier etwas, das sehr selbstbewusst ist. Es ist eben doch ihre eigene Entscheidung. Ihr kann von niemandem vorgeschrieben werden, dass sie das so sagt. Gott braucht ja in gewisser Weise Maria, damit sein Sohn in diese Welt kommen kann. Und Maria weiß das. Gott hat sie in Dienst genommen. Und Maria stellt sich in diesen Dienst. Des Herrn Magd, das klingt unterwürfig. Aber denken wir an den Knecht Gottes. Das ist bei den alten Propheten eine Rettergestalt. Maria formuliert hier durchaus einen hohen Anspruch. Maria sieht sich hier als Prophetin. Sie wird zur Gottesbotin, zur Person, die eben Gottes Auftrag ausführt. Sie bezeugt den Menschen, dass Gott sich uns zuwendet, ganz konkret. Maria wird dadurch zur Gottesmutter. Sie lässt sich von Gott ansprechen und sie stellt sich freudig in diesen Dienst hinein. Sie ist von Gott ausgewählt worden. Gott hätte jedes andere Mädchen damals in Israel auswählen können. Aber es war Gottes Gnade, dass er sich eben genau Maria zugewendet hat. Maria hatte das nicht verdient. Sie hatte nicht irgendwelche Verdienste aufgehäuft, die sie jetzt zu einer besonders tollen Frau gemacht hätten. An Maria war nichts Besonderes. Und dass dann die katholische Tradition da so viel dazu gedichtet hat, das ist eben nicht mehr auf biblischer Basis. Maria sei sündlos auf die Welt gekommen, Maria habe nie eine Sünde begangen. Ist alles nicht in der Bibel so ausgesagt. Aber was eben in der Bibel ausgesagt war, Maria ist die Wegbereiterin, die es eben zulässt, dass Gottes Heilsplan zur Welt kommt. Sie ist da, damit dieser Plan sich erfüllen kann. Maria hätte es jederzeit ablehnen können. Sie hätte sich weigern können, diesem ungeborenen Jesus das Leben zu schenken. Für sie wäre das viel einfacher gewesen. Für sie wäre das völlig ohne Risiko gewesen. Viel einfacher. Aber sie hat sich dem gestellt. Sie hat sich nicht um Ausflüchte bemüht. Sie hätte ja auch, wie so mancher Prophet, erstmal alles sammeln können, warum sie das alles nicht kann. Aber im Endeffekt hat sie Gottes Botschaft für sich angenommen. Und darin sehe ich sie eben auch als Vorbild. Dass ich mich öffnen kann für Gottes Botschaft, für diese Botschaft, dass Gott sich zuwendet, dass Gott versöhnt. Und ich denke mir, gerade auch im Advent muss sich so mancher eben auch daran erinnern lassen, dass das Ziel nicht darin besteht, dass ich möglichst viel leiste oder dass ich möglichst viel mehr als andere leiste. Sich anzustrengen, ja, das ist wichtig. So gut es geht, soll ich mich anstrengen. Denn sonst geht da nichts vorwärts, sonst verkommt alles. Und wenn niemand mehr Verantwortung übernimmt, ja dann verkommt auch alles und am meisten leiden die Schwachen. Aber sich anzustrengen, damit ich dann eben besser dastehe als andere, das ist eben nicht der Sinn meines Lebens. Dieser Sinn besteht eben darin, dass Gott mit uns in Beziehung tritt. Gott ermöglicht uns die Beziehung, erst zu ihm und dann natürlich auch untereinander. Die Beziehung zu Gott wirkt sich auf meine Beziehungen zu anderen Menschen aus. Natürlich, ich weiß, schon innerhalb der Familien kann vieles im Argen liegen. Da kann in vielen Familien auch Streit herrschen. Auch im Kollegenkreis können ziemlich viele Zerwürfnisse da sein. Und sogar innerhalb so mancher christlichen Gemeinde kann da ja auch was bestehen, dass man sich gegenseitig vorwirft, keinen Glauben zu haben. Da kann es Frontstellungen geben dass in manchen Gemeinden Jüngere gegen Ältere stehen, Einheimische gegen Zugezogene, solche Leute, die Veränderungen wünschen im Gemeindeleben, gegen solche, die das eben nicht wollen. Die Liste kann noch länger ausgeführt werden. Und die Paulusbriefe bezeugen ja, dass es vom Anbeginn der christlichen Gemeinden solche Problemfelder gegeben hat. Nichts Neues unter der Sonne. Aber wenn es dann solche Problemfelder im zwischenmenschlichen Bereich geben sollte, dann kann ich mich eben durch die Erinnerung daran, dass Gott sich mir ja schon heilvoll zugewendet hat, mir den Anstoß geben, dass ich mich auch eben den anderen wieder heilvoll zuwenden kann, dass ich mich mit den anderen wieder aussöhnen kann. Das kann ja schon mal ganz klein anfangen, dass man eben mit jemandem, mit dem man schon seit Jahren nicht mehr geredet hat, wieder anfängt zu reden. Und das kann sich dann natürlich auch ins neue Jahr und vielleicht dann auch ein ganzes Leben lang weiterführen. Und dann erfüllt mich eben dieser Friede, der von Weihnachten eben herkommt. Der herkommt davon, dass Gott und Mensch sich begegnen in Jesus Christus. Und wenn ich diesen Weihnachtsfrieden dann in mir spüre, dann erfüllt mich eben auch diese Freude, die Paulus ja im Philipperbrief so schön beschreibt. Freuet euch, abermals sage ich, freuet euch. Ich kann gar nicht mehr anders, als mich zu freuen. Denn mein Blickwinkel ist ein anderer. Ich sehe die Welt und meine Mitmenschen in einer anderen Weise. Und dann legt sich vielleicht auch mein innerer Aufruhr, den ich habe, weil ich mich so über alles aufrege, was in unserer Gesellschaft so falsch läuft. Dann wird dieser Aufruhr in mir vielleicht neu ausgerichtet, dass ich es zu etwas Positivem, Konstruktivem hernehme. Und dann werde ich innerlich vielleicht zufrieden und schenke auch für mein Umfeld Frieden. Und das ist dann das Wunder der Weihnacht, das sich vorab bildet. Und dadurch kann ich auch in meinem Umfeld Freude auslösen. Dadurch bereite ich eben einen Weg, ich bahne Gott einen Weg. Freude und Frieden der Weihnacht, das kann manchmal durchaus überraschend kommen. Und das kann auch meine Planung vielleicht völlig durcheinander bringen, wenn sich eine Situation ergibt, in der ich eben wirken kann. Aber dieser Weihnachtsfrieden weitet meinen Blick weg von mir, er weitet meinen Blick auf die Gemeinschaft. Das ist insbesondere dann zu spüren, wenn wir gemeinsam feiern. Dann werden wir zusammengeführt. Ihr hattet letzte Woche, glaube ich, die Adventsfeier und nächste, also 24. dann hier die Weihnachtsfeier. Wir vollziehen in unseren Gemeinden diesen Dienst nach, den Gott an uns bereits ja verrichtet hat. Gott ist auf die Erde zu uns Menschen gekommen, das war ein Geschehen damals, aber es ist eben auch das Zeichen, das Faustpfand, das wir haben, dass Gottes Verheißungen sich erfüllen. Gott hat sich damals mit uns Menschen verbunden und er tut das auch heute noch. Er will in unser Leben kommen und er wird in unserem Leben wirken. Und so ist der Advent eben auch dazu da, dass wir uns rückbesinnen auf dieses Geschenk, das Gott uns ja mit seinem Wirken schon längst geschenkt hat und das wir weitergeben können. Der Advent dient eben auf die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi, der sein Reich dann eben sichtbar für alle aufrichten wird. Und ich möchte uns alle natürlich für die kommenden Tage den Wunsch unterbreiten, dass wir diese tiefe Freude auch empfinden können, dass Gott uns begegnet in diesen Tagen und natürlich auch in allen anderen Tagen des Jahres. Und dass wir eben ganz neu als Menschen auch erfahren können, dass wir aufmerken können auf das, was Gott uns mitteilen möchte, durch Begegnungen mit anderen, durch das, was wir erleben. Und dann werden wir auch freudige Propheten sein, wir werden Gottesboten sein, Heilsbringer in dem Sinn, dass wir den Weg bereiten, dass Gottes Heil in die Welt kommt und dass wir Gottes Heiligen Geist in diese Welt tragen können. Und das wird uns diese Freude schenken. Amen.